Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Dann kommen wir schon zu unserem Eingangsreferat. Herr Dr. Kröppel, unser sehr geschätzter Abteilungsleiter der Wiener Pflichtschulen, des größten Ressorts im Stadtschulrat, hat sich mit der Kompetenzgesellschaft beschäftigt und sein Referat wird sich damit da entlang handeln, nämlich wie ist denn das, entwickeln wir uns von einer Zertifikats- zu einer Kompetenzgesellschaft? Das war so deine Fragestellung und damit übergebe ich an dich.
Sehr geehrte Frau Vizerektorin, werte Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal danke für die Einladung. Wie ich eingeladen wurde, habe ich mir gedacht, da sind so viele Praktiker und Praktikerinnen im Saal, halte dich fern von der Praxis. Das habe ich gemacht. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können 30 Minuten durchschlafen. Ich bin nicht böse. Ich habe das an der Uni auch erlebt, wo ich jahrelang Vorlesungen gehalten habe. Oder Sie müssen wirklich gut zuhören. Es gibt nichts in der Mitte. Das Referat wird an sich auch nämlich ein theoretisches sein. Bildungstheoretisches und gesellschaftskritisches auch. Aber ich denke mal, die Namen sind genannt worden, Marianne Wilhelm, Michael Lemberger, nur nicht anstrafen bei der Praxis. Ich möchte das Thema so begründen, ich sehe da ganz große Veränderungen in der Bildungslandschaft und ich habe so einen Faible für kybernetische systemtheoretische Theorien, nämlich wo gehen wir hin? Die Frage ist ja immer, bei welchen Stellungen man verändert ein kleines Rädchen, aber 20 tragen sie mit und niemand nimmt oft wahr, was bedeutet der eine Schritt in diese Richtung oder zwei, drei Schritte und oft passen dann die Rädchen auch nicht zusammen. Beginnen möchte ich, ich werde Ihnen das dann erklären, was ich meine, mit dem Brüchigwerden des Allokationsaxioms in der Bildung. Meinen tue ich, jeder von uns kennt den Satz, non scholae sed vitae discimus. Der ist von Seneca, stammt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus und der war eigentlich bis in die 70er Jahre des letzten Jahrtausends, Jahrhunderts, wie Sie wollen, alles klar. Mehr Schulbildung heißt mehr Lebenschancen und das ist auch nicht hinterfragt worden. Noch Schelsky erklärt 1957 die Schule zur ersten und damit zur entscheidenden sozialen Dirigierungsstelle. Das heißt, will man Ansehen haben, braucht es Erziehung, braucht es Schule. Das Gleiche macht Talcott Parsons. Er weist der Schule eben eine Allokations- und eine Sozialisationsfunktion zu und meint mit Allokation die Zuweisung an einen bestimmten Platz in der hierarchischen Gesellschaft. Also viel Schulbildung, hohe Stellung. Bildung war ja früher ein Privileg. Und es hing von den Abgangszertifikaten, von der erreichten Bildungshöhe ab, ob man in höher gestellte Berufe, wo man auch gut verdient hat, vordringen durfte, Stichwort etwa universitärer Abschluss, oder nicht. 1973 stellt dann Jürgen Habermas fest in seinem Buch Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, dass dieses Axiom, sehr viel Bildung, hohe Bildung, daher hohes Ansehen in der Gesellschaft und natürlich materielle Wohlfahrt daraus resultierend, brüchig geworden ist. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, dass Matura beispielsweise zum Lebensglück und zur materiellen Wohlfahrt führt. Aber wir wissen, unsere Schule orientiert sich an der allgemeinen Wohlfahrt, postuliert, sagt aber, wenn du Schulbildung hast, dann geht es dir gut, mit der Schwierigkeit der Arbeitslosigkeit, Klammer auf, Klammer zu, und orientiert sich auch nach wie vor an den demokratischen Prinzipien der Französischen Revolution. Es tritt die Leistungsideologie in einer neuen Form auf, an die Stelle des Markterfolges tritt der berufliche Erfolg über den Weg der Schulbildung. Das war die alte Annahme. Weil aber diese Annahme brüchig geworden ist, werden zunehmend auch Bildung und Zertifizierung hinterfragt. Das kann man nachvollziehen halt nicht mehr nur mit der Matura, sondern wenn man einen bestimmten universitären Abschluss hat, kann man sie den Wienerisch in die Haare schmieren. Das heißt noch lange nicht, dass man nicht Taxifahrer werden muss oder sonst einen nicht so angesehenen hohen und gut bezahlten Beruf erhält. Das heißt, und ich komme zum zweiten Punkt, wir erleben in den letzten 30, 35 Jahren eine sich ganz, ganz stark verändernde Gesellschafts- und damit Bildungsphilosophie. Das hat natürlich Auswirkungen. Ernest Gellner in seinem Buch Nationalismus und Moderne stellt fest, es muss irgendeine Organisation geben, es muss irgendeinen Organismus in der Kultur geben, dass das, was wir in einer Kultur und in einer Gesellschaft als wertvoll erachten, der Ausbildungsausgangspunkt ist für bestimmte Normen. Das heißt, die Gesellschaft muss sich darauf verlassen können, dass irgendeine Organisation dafür sorgt, dass vorhandenes Wissen, heute wird man noch ergänzen mit Fertigkeiten und Fähigkeiten, fortgeschrieben wird. Oder anders formuliert, ein Zertifikat Bestimmtes aussagt. Natürlich, in so einer Philosophie gewinnt die Schulbildung massiv an Bedeutung. Erziehungsberechtigte haben ja unterschiedliche Weltansichten, unterschiedliche Herkünfte. Das heißt, es muss ein Medium geben, wo der Staat sagt, ich kann mich darauf verlassen, was hier aus dieser Bildung rauskommt. Das ist die Schule und die gemeinsame Klammer waren über viele, viele Jahrzehnte hinweg der Lehrplan. Der war unbestritten, hat nur niemand kennt, aber das ist eine andere Sache, ja. Liegt aber an den Schulbüchern und an den neuen Medien, wie Sie wissen, aber er war unbestritten. Gesellschaftlich war das die Klammer, wo die Gesellschaft gesagt hat, ich verlasse mich drauf, das können Sie. Ja, und es kam dann zu großen Veränderungen, als die Vermutung hochkam, dem ist nicht so. Also zum einen, Sie kennen das alle, internationale Vergleiche. PISA, TIMSS, PIRLS kann man fortsetzen. Zweitens ist eine Philosophie brüchig geworden, der Österreich, aber auch im internationalen Vergleich andere Staaten viele Jahrzehnte nachgingen. Nämlich, je mehr Bildungsaufwendungen, in Österreich waren das vorwiegend personelle Aufwendungen, umso besser die Lernerfolge. Also um es jetzt banal zu sagen, zwei Lehrer sind besser als eine Lehrerin, drei Lehrerinnen besser als zwei, vier besser als drei und so weiter. Ersetzt wurde diese Philosophie einerseits aus ökonomischen Gründen, andererseits, weil im internationalen Raum schon längst eine Output-Orientierung gang und gäbe war. Die internationalen Vergleiche haben zudem den Druck auf die österreichische Bildungslandschaft insofern erhöht, als man ja erkennen konnte, wir sind im schwachen oder guten Mittelfeld, kann man interpretieren, wie man will, aber nicht top. Und daher hat man den Schluss daraus gezogen, das österreichische Bildungssystem und insbesondere Schulsystem gehörten dringend reformiert. Da sind wir jetzt an diesem Punkt. Oder auch nicht. Dazu kam eine Entwicklung, dass Zertifikate, weil sie hinterfragt wurden, auch dazu führten, dass Privatfirmen eigene Tests erstellt haben. Das heißt, ich bin gekommen mit einem Hauptschulabschluss, BTS-Abschluss oder Matura, hilft nichts, Aufnahmsprüfungen. Aber das Zertifikat, und das ist wichtig, war überhaupt die Voraussetzung, dass sie die überhaupt eingeladen hatten, zu einer Testung. Das schon. Nächste Entwicklung war, dass Bildung überwiegend über ökonomische Benchmarks gesteuert wurde und nunmehr wird. Also Maßzahlen im Finanzausgleich, Stellenplan, Zuschläge für Sprachförderung, für Heilstätte, für Besuchsschullehrer, für die Ausweitung der ganztägigen Betreuung, das kann man fortsetzen. Überall gibt es eine nette Zahl, die musst du einhalten. Mehr Kinder darf es nicht geben mit SPF und so weiter. Dann hat sich natürlich eine Entwicklung bei uns breit gemacht aus dem angelsächsischen Raum in Form einer Testkultur, die ja für uns traditionell betrachtet zumindest vollkommen neu ist. Also Stichwort Bildungsstandards, Lesetests, Leistungsmessungen, kurz zusammengefasst unter dem Begriff Testfetischismus von mir. natürlich, dieser Testfetischismus führt dazu, dass man eine Evaluationskultur implementieren, wie das heißt, also veranschlagen muss. Aber diese Evaluationskultur hat zwei Arme. Selbstevaluation, da sind Sie anonym, da können Sie nachschauen, wie liege ich oder wie liegt meine Klasse oder meine Schülergruppe, wie auch immer. Außenevaluation. Und Außenevaluation, verzeihen Sie, wenn ich das sage, ist derzeit deswegen primär, weil man sagt, Lehrer können ja bestenfalls vorgefertigte Tools der Selbstevaluation nutzen und weil eine Art Misstrauenskultur in Bezug auf Zertifikate vorherrscht, amerikanisches Stichwort oder Englisch Accountability, Rechenschaftslegung, was habe ich mit meinen Schülern erreicht? Eine sehr gravierende Entwicklung ist auch, dass Medien Expertinnen ernennen, indem sie sie medial präsentieren. Und sie geben ihnen breiten Raum. Weil jenen, die im System selbst sind, ich nehme an, das sind die meisten von uns und nicht alle, wie ich gehört habe, denen glaubt man nicht. Naja, die müssen ihr System promoten. Die müssen dafür sein. Und vergessen Sie nicht, alle sind in die Schule gegangen. Wir sind alle Expertinnen. Wir haben auch eine Entwicklung, dass wir bewusst in Kauf nehmen, eine stratifizierte Bildungslandschaft zu haben. Also ich sage jedem, der sagt, bist du für Inklusion? Ja, ich bin es aber auch auf der Sekundarstufe 1. Es gibt keine Inklusion mit zwei hierarchisch organisierten Schularten. Das ist eine Mogelpackung und dabei bleibe ich. Und letzte Entwicklung, zunehmend entsteht private Bildung, nicht nur in Form von Privatschulen, sondern in einem Art Supermarkt an universitären Angeboten. Die Hochschulen erleben eine Gründung, einen Gründungsboom. Das wird dazu führen, meiner Meinung nach, dass die letzten nationalen Klammern, was sollen Kinder denn können, aus einer allgemeinen Verunsicherung heraus, auch noch sich aufweichen werden, hoffentlich nicht auflösen werden. Das heißt, das, was wir erleben, im Bereich des tertiären Bildungswesens dringt langsam, aber persistent und stetig in die jüngeren Zonen, spricht unsere Kinder zu und hat ja schon die Oberstufe erreicht, hat ja schon auch die Sekundarstufe erreicht und im Volksschulbereich ist der Markt dessen, was man heilsbringend sozusagen lehren muss, auch schon recht groß. Zusammenfassend kann man jetzt einmal feststellen, Output-Orientierung ist eine Folge des Zurückdrängens alter Steuerungsmodelle, weil ich da stehe, sage ich jetzt zum Beispiel, Schulinspektion ist ein solch althergebrachtes Tool und man braucht Kontrolle, weil die bisherigen Kontrollmechanismen haben ja nur zur Durchschnittlichkeit geführt. Auch das kann man belegen. Es gibt ein Bifi, es gibt die Bildungsstandards gerade am heutigen Tag, sehr aktuell. Und es gibt die erwähnten Vergleiche. Was auch noch eine Rolle spielt und die Situation erschwert, ist, wir haben derzeit zumindest in Wien eine Knappheit an Lehrerinnen. Mangel ist übertrieben, aber Lehrerinnen sind knapp. Wir erleben ein mediales Lehrerinnen-Bashing, also abwatschen auf Wienerisch. Und, verzeihen Sie mir, ich erlebe, ich beziehe das jetzt auf mich, ich will Sie da nicht einvernehmen, einen Mangel an echten, tiefgreifenden Reformen, die systemtheoretisch gesteuert tatsächlich zu einer Verbesserung der Schülerinnenleistung führen müssten. Aber heute ist Kompetenz das Thema. Da will ich es nicht auslassen und versuch's. Kompetenz, ich habe extra im Duden nachgeschaut, bedeutet Vermögen, Fähigkeit. Tut mir leid, also neu ist es nicht. Ja, das Wort, darf ich nicht das als älterer Mann sagen. Wir haben 1985 eingeführt die damals neue Mittelschule und da haben wir proklamiert, Lernen mit Kopf, Hand und Herz. Das war die Floskel unter Anführungszeichen. Und ich habe auch beim Michael Lemberger nachgeschaut, natürlich auf der Webseite. Kompetenzlernen versteht unter Kompetenzen eine Kombination aus allen Menschen zur Verfügung stehenden, angeborenen bzw. erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten als Grundlage für die Bewältigung bestimmter Anforderungen. Grundsätzlich, und da bin ich voll beim Michael, hat er recht, wenn Schule nicht versucht, und das ist schon sehr viel wert, vorhandene persönliche Potenziale in Prüfungsangst oder Ängsten zu ersticken, sondern Modelle sich überlegt, die auf die Entfaltung dieser Potenziale gerichtet sind. Es spricht auch gar nichts dagegen, sich mit individuellen Kompetenzen, sozialer Kompetenz, Methodenkompetenz, fachlicher Kompetenz und so weiter auseinanderzusetzen. Aber weil ich mir ein kritisches Referat vorgenommen habe, sage ich auch wieder, wie entkräften wir grundsätzlich eine Theorie, die Becker und Lenhardt aufgestellt haben, dass eine feste Anzahl von Plätzen für die Angehörigen der Majoritätsgesellschaft innerhalb der Bildungshierarchie de facto reserviert sind, sodass stets der Erfolg des oder der einen der Misserfolg der oder des anderen ist. Das bezeichnen Sie als Nullsummenspiel. Ich mache ein klares Beispiel. Wenn es für 90% unserer Jugendlichen Lehrstellen und Jobs gibt, nach der Schule, dann kann ich die letzten 10% auf ein sehr viel höheres Niveau führen. Sie bleiben dennoch ohne Job. Ich werde später darauf eingehen. Es war ein Verdienst von Frank Parkin, der darauf hingewiesen hat und der damals festgestellt hat, dass es neben Klassenspaltungen auch Spaltungen innerhalb der einzelnen Schichten und ethnische Schichtungen in der Gesellschaft gibt. Er nennt es das Konzept der dualen Schließung. Meint damit das bewusste Ausschließen von Personengruppen von den wichtigen Ressourcen der Gesellschaft. Mit dem Ziel, dass die anderen ihre Privilegien und ihren Sonderstatus erhalten können. Ja, wie schaffen wir es, über die Realisierung von Individualisierung oder innerer Differenzierung selbst im Sinne der von mir erwähnten Kompetenzermächtigung und Kompetenzertüchtigung angesichts einer nicht so rosig zu beurteilenden weltweiten Wirtschaftslage jene, die in der Hühnerhackordnung der Gesellschaft unten stehen, auch für diese Lehrstellen berufliche Möglichkeiten, Lebenschancen zu kreieren? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wenn wir über Kompetenzen reden, rede ich nicht nur über schulische oder Bildungsanliegen, sondern darüber, ob ein gesellschaftliches System willens und in der Lage ist, Fragen etwa der Jugendarbeitslosigkeit, und das meine ich nicht nur im nationalen Kontext, den Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen, die Nutzung lingualer Ressourcen, die Nutzung anderer Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuerkennen und ob sie es schafft, produktiv und zielgerichtet zum Wohle der Gemeinschaft einzusetzen und Menschen nicht links liegen lässt. Anders formuliert, was nützt es den Finnern, bei PISA top zu sein und eine hohe Jugendarbeitslosigkeitsrate zu haben? Was aber meiner Meinung nach außer Obligo gestellt werden muss und sollte, ist, dass Menschen ohne Basiskompetenzen wie Lesen, mathematische Grundfertigkeiten, die Beherrschung zumindest einer lebenden Fremdsprache und so weiter, das kann man fortsetzen und da kann man auch stark diskutieren, aber auch in Bezug auf Fähigkeiten wie etwa Teamfähigkeit und sprachliche Kompetenz, wie schaffen wir es, dass wir verhindern, dass es gesellschaftliche Loser gibt und die massiv und wachsend? Es ist daher, glaube ich, richtig, dass wir auf der Tagung heute versuchen, möglichst allen Kindern sicherzustellen oder Wege zu suchen, damit wir sicherstellen, dass alle diese Kinder Basiskompetenzen auch erhalten. Sonst brauchen wir die Schule tatsächlich nicht. Und da rede ich schon das Wort für alle Methodiker und Didaktiker, die dazu beitragen, die Rate derer, die beispielsweise nicht sinnerfassend lesen können, beziehungsweise die Rate derer, die keine gesellschaftlichen Normen einhalten, zu minimieren, jedenfalls deutlichst zu reduzieren. Es gibt meiner Meinung nach eine Überlegung auch von Sonja Jacobi. Die Zitate spare ich Ihnen, die kann man irgendwann hoffentlich irgendwo nachlesen. Es gibt eine immer stärker werdende kommerzielle Durchdringung des Curriculums. Es gibt auch eine immer stärker werdende kommerzielle Durchdringung des gesamten Bildungssystems. Sie erleben es, wenn Private den Vormittagsunterricht etwa in den Volksschulen übernehmen wollen. Und statt Gemeinschaft, Kooperation, Gleichheit postulieren wir Wettbewerb, Individualismus, Leistung und Differenz. Es gab dann diese Hoffnung auf Wahlfreiheit und Schulautonomie. So 92, 93, 14. Schocknovelle, Schulautonomie ist eingeführt. Ich weiß es, weil ich die Planstellen sozusagen verteile in Wien. In diesen letzten 10, 15 Jahren kommt alles zweckgewidmet und man postuliert Schulautonomie und wir haben keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr an den Schulen. Null, fast gegen null gehend. Also muss man sagen, insgesamt will man eine Verbesserung der Produktionseffizienz, wie das bereits genannt wird, über Quasi-Märkte an den Schulen, heißt Schule gegen Schule, Wettbewerb und Dezentralisierung und heißt letztlich auch, machen wir uns nichts vor, Ranking. Und das sind klar international anerkannte Werte. Etwa GATS, General Agreement on Trade in Services, hat auch eine Basis geschaffen für grundsätzliche Änderungen in der Steuerung und Umgangsweise mit öffentlichen Aufgaben. Zum einen werden Privatanbieter gleichgestellt neben dem Staat für öffentliche, Sie erinnern sich, Ernest Gellner, der Gesellschaft als Konsens übertragene Aufgaben herangezogen. Je stärker die Privaten werden, umso schwächer ist natürlich die staatliche Kontrolle. Darauf wird diese Klammer eingehalten oder nicht. Und desto stärker ist die Außenkontrolle als Folge dessen. Das heißt, das Erziehungsziel sind nicht mehr die Staatsbürgerin bzw. der Staatsbürger, sondern die flexible Wirtschaftsbürgerin bzw. der entsprechende Wirtschaftsbürger. Sie wissen ja, PISA, Lesekompetenz, also die ganzen Literacies, naturwissenschaftliche Grundbildung, fächerübergreifende Kompetenzen messend und ein Ergebnis herlegend, führte dazu, dass die Testergebnisse in der Diskussion zum Maßstab für die Gesamtqualität der Schulen genommen wurden. Das Lustige ist ja, die Beispiele von PISA und TIMSS und so weiter orientieren sich ja nicht an der nationalen Klammer, die ja sakrosankt viele Jahre war, wie den Lehrplänen, sondern geben ja vor, allgemein gut zu sein. Das heißt, Schule hat sich auch von der Bildungsphilosophie dessen, was Kinder können, müssen oder sollten zumindest, sehr, sehr stark verändert. Damit aber nicht genug. Stilisieren die Medien unhinterfragt diese neuen Werte, nämlich PISA, TIMSS und so weiter, zum Inbegriff einer neuen Allgemeinbildung, ohne dass jemand eigentlich weiß, was da überprüft worden ist. Das ist eine ganz spannende Theorie von mir. Also, auch die aktuelle Situation ist mehr als spannend, freuen wir uns darüber. Wir erleben bereits, ich sagte es, ein Mediendiktat und dazu spielen dann die selbsternannten, aber auch Bildungswissenschaftler eine Rolle. Sie können für alles heute einen Beweis finden, für alles. Der Markt der Bildungsforschung ist so groß, Sie können es ja nicht nachprüfen. Ich werde jetzt dazu übergehen, ich zitiere irgendwas, was es gar nicht gibt. Sie werden es mir glauben müssen. Weil Sie können ja nicht nachschauen so schnell. Und das ist eine ganz große Krux. Ich kann mich noch erinnern in der Zeitung, 0% der Schüler der Polytechnischen Schule schaffen Aufnahmeprüfung in der HTL 10. Die Stichprobengröße war 1, vor vielen Jahren in diesem Bezirk. Der Beweis ist gelungen, ja. Ja, und eine deutliche Rolle in diesem Spiel haben auch, obwohl ich da Mitglied bin, unsere Gewerkschaften, denen es nachhaltig gelingt, echte Reformen des Schulwesens zu verhindern. Dafür gehört schon fast wieder Bewunderung, das muss man mal auch zusammenbringen. Ja, Die Zauberformel also für bessere Leistungen unserer Schülerinnen besteht momentan aus Ganztägigkeit, Bildungsstandards, Individualisierung, SQA, Frühpädagogik und jetzt werden Sie sich freuen, und Kompetenzen. Wie gesagt, es gibt, ich habe das auch gegoogelt, habe ich gesagt, habe mir die Webseiten angeschaut, habe sie auch zitiert. Es gibt aber auch vom BMUKK keine einzige Webseite mehr, ohne dass inflationär der Begriff Kompetenz drauf ist. Und wir selbst, ich selbst, verordne den Sekundarstufenschulen APS kompetenzentwickelnde Jahresplanung in Anlehnung an die 8 Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen der Europäischen Union. Und ich bin auch überzeugt, ich meine, ich weiß, ich bringe das zwischen humorvoll und ironisch manchmal, ich bin auch überzeugt, dass das etwas Gutes ist. Aber ich hoffe, Sie verstehen den Vortrag nicht falsch, es ist nicht alles, was wir verändern müssen. Ja. Das ist die Schlüsselbotschaft. Also es genügt nicht, von sozialer Kompetenz zu reden, darüber zu schreiben, sondern es gilt, soziale Kompetenz ist so schwierig zu vermitteln. Ja? Irgendwer sollte dann auch von sich sagen können, ja, ich habe einen 1 in sozialer Kompetenz, nicht? Oder einen 3er, weil ich habe einen irgendwie geschlagen in der Pause oder wie auch immer. Ja, und dass das dann weitergeht mit persönlichen, zwischenmenschlichen, interkulturellen Kompetenzen, dass das eigentlich ein Begriff ist, der selbstverständlich ein Leben lang privat, beruflich, wo immer abläuft, dass man Kompetenz zeigen muss oder sie nicht zeigen kann, ist eine, glaube ich, nicht neue Erkenntnis. Ja, gut, finde ich auch an dieser Orientierung an Kompetenzen, dass das für mich ein Abgehen von diesem Wissensvermittlungsfetischismus ist. Früher aus der Jahreszahlen, Historiker, auswendig lernen müssen, 333 oder 1866, ist ja wurscht, 907, Schlacht bei Pressburg, aus, Schlagwort genügt, der Mann ist gebildet, super. Davon sind wir weg, davon sind wir weit, weit weg. Und ich selbst sage immer, weil die Regina Grubich da ist, meinen lieben BSI, ich will wirklich wieder eine Rückbesinnung auf Methodik, Didaktik. Wir haben das lange nicht gemacht und daher bin ich ganz froh, dass ich hier sein darf und dass es diese Tagung gibt. Ich möchte ein paar konkretere Beispiele noch bringen. Kommentierte direkte Leistungsvorlage, Pensenbuch, Lernfortschrittsdokumentation. Zur Lernfortschrittsdokumentation, die habe ich selbst aufgestöbert unter Lernzielkatalogen in Oberösterreich, bei Kirchberg, glaube ich, heißt es, und umliegende Ortschaften. Habe die von einer Arbeitsgruppe nach Wien geholt, entwickeln lassen. Damals haben wir keine andere Krücke gefunden, als zu sagen, nehmen wir eine Form der alternativen Leistungsbeurteilung, war ja ein völliger Schwachsinn im Nachhinein gesehen, weil da geht es um viel, viel mehr und ging um viel, viel mehr als um eine Leistungsbeurteilung. Aber was wollten wir? Wir wollten, dass nicht die Lehrerin, der Lehrer sagt, entweder in Form eines Aufsatzes, sprich verbaler Beurteilung, du bist eh brav, was immer das aussagt, ich hätte es nie gekriegt in der Schule, Gott sei Dank gab es das noch nicht damals, oder eben eine Gesamtnote oder Noten hergibt, und das kennen Sie ja, die Skala. Wir wollten nämlich, dass Kinder ihre Leistungen selbst reflektieren, diskutieren darüber, analysieren und dass auch die Eltern einbezogen werden. Das heißt, das Stichwort war transparenter Wissenserwerb, das ist auch nicht neu gewesen damals im Jahr 2001, aber mit dem Ziel, alle wissen, was von Kindern erwartet wird in einem Schuljahr, ziehen möglichst an einem Strang. Das Gefühl habe ich auch nicht immer zwischen Lehrerinnen und Eltern, ich sage es jetzt wirklich vorsichtig neutral formuliert, aber wenn es gelingt, zu zeigen, was Kinder können sollen über 4 Jahre und was schon gelungen ist, und wenn die Kinder selber auch darüber reden können und auch sich selbst kritisch reflektieren können, und das war die Absicht, dann, so meine Meinung, ist oder wäre schon viel gewonnen. Ja, noch, wir fokussieren auch auf SQA. Ich habe ein SQA-Gespräch nach dem anderen. Im Monat Mai ist mein SQA-Monat. Alles andere bleibt liegen. Gott sei Dank habe ich am Sonntag noch den Vortrag fertigstellen können. Ja, und wir haben Bildungsstandards und wir haben Lesetests. Und wir wissen, ja, wir sollten besser werden. Weil wir kennen nicht immer, sagen die Tests, sonst würde ich sagen, schlecht. Irgendwann einmal werden wir dabei glaubwürdig. Resümee. Schulbildung im herkömmlichen Sinn garantiert keine beruflichen Erfolge mehr. Aber die Zertifizierung ist meiner Meinung nach Voraussetzung, um überhaupt in den Arbeitsmarkt zu kommen. Immer mehr Privatfirmen, aber auch der Bereich des öffentlichen Dienstes testen vor Aufnahme. Also wenn bei uns im Staatsstaat für Wien, wir haben ja auch Lehrlinge und Lehrlinginnen, wenn diese eine Aufnahme finden wollen, dann gibt es einen Aufnahmetest, beinhart, egal mit welchen Schulnoten die kommen. Ja, und diese Zertifizierungsgläubigkeit von anno dazumal wich dem Wunsch nach Nachweis von Kompetenzen. Also da gibt es ein Probejahr, da gibt es unbefristete Verträge. Wissen, und das ist so das Axiom der heutigen Zeit, das googelt man am Handy, das ist rasch verfügbar. Daher geht es immer stärker um Persönlichkeitsmerkmale auf der Basis von Grundkompetenzen. Junge Menschen haben halt das Problem, und das macht mir Sorgen, sie schaffen ja länger oder langfristige Arbeitsverhältnisse kaum mehr. Ich sehe das bei meiner Tochter, die ist bei irgendeiner Verleihfirma auf ein Jahr. Weiß im November nicht, ob sie am 1. Jänner noch einen Job hat. Hat zwei Magisterien, bitte, ich sage es dazu, um das zu beweisen, was ich sage. Ja, und dazu kommen Billiglöhne. Junge Menschen heute in der Privatwirtschaft sind froh, wenn sie 1.100 netto verdienen. Das muss man sagen. Und das ist kein Phänomen eines Hauptschulabschlusses. Ja? Ich spreche von Akademikerinnen. Große Mieten. Das heißt, Schulbildung muss zwangsläufig mehr Flexibilität abstellen, weil Berufsbildung, veränderte Bedingungen im angestammten Beruf, die wirklich die Norm sind. Ich war nicht Landesschönspeckter gelernt. Ja? Ich habe eigentlich Lehrer gelernt. Aber es geht vielen von uns. Jeder, der Leiter, Leiterin geworden ist, ein ganz anderer Job, bitte, der an der Hochschule ist. Ganz anderer Job. Das heißt, die Gesellschaft misstraut der Institution Schule zunehmend. Zeugnisse werden hinterfragt, der staatliche Konsens, Lehrplan und so weiter ist aufgelöst. Ja, und Wissen, weil es rasch verfügbar wird, ist Voraussetzung, dass man weiß, wo man es findet. Und die Dimensionen, die man jetzt braucht, sind so Kommunikationsbereitschaft, Konfliktbewältigungskompetenz, Problemlösungsorientiertheit, Teamfähigkeit. Alle Dimensionen, die etwa in einem Assessment abgefragt werden. Schulpolitik, Bildungspolitik kann aber von Gesellschaftspolitik nicht isoliert betrachtet werden. Das wäre töricht, würde zu kurz greifen. Das heißt, wir haben schon darauf zu achten, dass wir endlich es einmal schaffen, dieses Axiom, diese Annahme von Pierre Bourdieu im Homo Academicus, jene haben die besten Bildungserfolge, deren Eltern auch in diesem System sind. Also die Kinder von Universitätsprofessoren sind die erfolgreichsten an den Universitäten. Beispiel. Ich will das nicht auf die Schule runterbrechen, da gibt es Ausnahmen vermutlich, dass wir das durchbrechen. Das heißt, meiner Meinung nach bedarf es einer solidarischeren Gesellschaftspolitik mit der jungen Generation, einer, die Lohndumping, Jugendarbeitslosigkeit endlich einmal aufzeigt, die Verträge aufzeigt, die sie haben, und die Solidarität der Gewerkschaft mit den schon im Job Befindlichen ist gut und schön. Ich würde mir wünschen, dass sie auch eine Solidarität entwickeln für jene, die nicht im Arbeitsmarkt sind oder in diesen argen Lohnverhältnissen stecken. Warum ich das alles gesagt habe, es gibt nämlich nur eine Gruppe von Lobbyisten, und Lobbyismus ist auch ein heikler Begriff, das sind wir. Danke.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.